Ja, ihr habt mir ein tolles Thema gestellt. Berufen klingt zunächst sehr theologisch, sehr fromm. Und dann habt ihr dazu gestellt noch dieses Lebe, was du bist. Andere sagen, werde, was du bist. Das klingt dialektisch. Dialektisch ist immer gut, gell? Klingt sehr akademisch. Aber wenn man genauer hinguckt, was heißt das eigentlich? Lebe, was du bist. Ja, bin ich's jetzt oder muss ich's werden? Ist Leben etwas, was ich habe, oder ist Leben etwas, was ich bekomme? Bin ich selber oder werde ich? Vorhin wurden zu Beginn des Lobpreises schon die Steine angesprochen. Das hat Johannes der Täufer mal provozierend gesagt. Also wenn ihr es nicht kapiert, dann kann Gott auch machen, dass die Steine ihn loben. Das ist natürlich ein zugespitztes Wort, weil Steine in der Regel nicht loben. Steine werden auch nicht. Natürlich nutzen sie sich im Laufe der Zeit ab, sondern Steine sind. Ein Stuhl wird gemacht und er ist, bis er kaputt ist. Das heißt, Dinge sind einfach da. Ich habe noch keinen Stuhl erlebt, der vor dem Gottesdienst sagte, wer bin ich eigentlich? Der ist einfach. Der ist auch nicht im Werden, der kennt keine Pubertät, keine Midlife-Crisis, sondern der funktioniert oder er geht kaputt. Menschen sind nicht, Menschen werden. Dies kann man sehr schön deutlich machen, wenn wir an die Anfänge unseres Lebens denken. Wir werden geboren und jetzt kann man sagen, dann ist der fertige Mensch da. Ist nicht so. Man hat makabre Versuche mal gemacht, um die natürliche Sprache des Menschen zu erforschen. Hat man gesagt, mit Kindern wird nicht geredet, Neugeborenen. Man kommuniziert nicht mit ihnen in keiner Weise, sondern nur abfüttern, wickeln und Schluss. Keine Kommunikation, keine Zuwendung, keine Gemeinschaft, damit man sie nicht fremd beeinflusst. Da wollte man rauskriegen, was ist der Mensch an sich? Ob ihr das Ergebnis in der Schule schon mal gehört habt oder nicht, ihr könnt es euch denken, alle die armen Würmer sind krepiert. Ein Mensch ist nicht fertig, wenn er auf die Welt kommt. Ich erinnere mich dran, meine Frau las im Urlaub ein Buch und da wurden wir dran erinnert, haben wir wahrscheinlich im Biologieunterricht auch mal gelernt früher, dass Kängurus ihre Jungen bis zu 12 Monate im Beutel behalten. Meine erste Reaktion war, das ist aber lang. Und dann fiel mir ein, wir Menschenkinder liegen unseren Eltern bis 30 Jahre auf dem Beutel. Das heißt, wir sind noch viel länger unterwegs, bis wir so richtig eigenständig werden. Menschen werden, sie sind nicht. Wodurch werden sie? Nun, das ist das Thema unseres heutigen Tages. Wir werden, was wir werden können im guten Sinne, grundsätzlich nur und alleine in Begegnung und Beziehung. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Dies ist bei kleinen Kindern ganz klar. Wenn die Mutter nicht die Grundbedürfnisse stillt, also Nahrung gibt, für Geborgenheit sorgt, eben das Kind auch trocken legt und es nicht einfach im Schnee ablegt und so weiter, Grundbedürfnisse, und wenn es sich nicht zuwendet durch Liebe, durch Zärtlichkeit, können Menschen nicht leben. Dies aber ist nicht nur eine Sache der ersten 3 Jahre, sondern das bleibt ein ganzes Leben. Ich weiß, mir fallen selbst Beispiele ein in meiner Umgebung an der Uni von Menschen, da hat man den Eindruck, die brauchen keinen anderen. Die sind so leistungsfixiert, die sind so isoliert, die sind so egozentrisch und selbstdarstellend, die brauchen keinen. Ja, warum sind sie selbstdarstellend? Warum muss einer die ganze Zeit angeben? Warum muss einer die ganze Zeit ich sagen? Nun, weil er sich eigentlich nach Beziehung und Liebe sehnt und sie nicht bekommt. Das heißt, die größten Egoisten, die größten Selbstdarsteller, die größten Machos und Macher sind der beste Beweis für die Aussage, Menschen sind auf Beziehung angelegt. Praktisch Negativbeispiele und ein Beweis in der Kehrseite. Was wir sind, sind wir in Beziehung. Und wenn ich vorhin das fallen ließ in meiner Selbstvorstellung, dass mit 17 für mich eigentlich das Leben losging, dann deshalb, weil mit 17 für mich ich das erste Mal existenzielle Begegnungen hatte. Ich war selber im TVM mit 15 zum Glauben gekommen. Das heißt, diese Grundsatzentscheidung, diese Grundsatzerkenntnis hatte ich damals schon mit 15 getroffen. Was in den 2 Jahren war, verrate ich erst in der 2. Einheit. Aber was mit 17 passierte, das verrate ich jetzt schon. Was war mit 17? Da war ich auf einer Bibelschule in einer Situation, wie ihr heute hier seid. Und wir waren in einer kleinen Clique, die nicht nur einfach sagten, ja, wir ziehen das Programm durch, sondern durch Zufall, glückliche Fügung ergab sich, dass ein paar da zusammenkamen, Frauen und Männer, wie wir uns fühlten mit 17, nicht? Wir kamen zusammen und sagten, wir wollen mehr, das ist uns nicht genug. Und wir haben gegen alle Hausordnung bis nachts um 3 zusammengesessen, sind die Straßen lang gelaufen, haben miteinander diskutiert, haben zusammen gebetet und in dieser Woche ist etwas mit mir passiert. Vorher habe ich immer gebetet und habe mir vorher bei Gebetsgemeinschaft gedacht, was betest du denn jetzt? Und wenn ein anderer das Thema schon hat, habe ich gesagt, ach, ärgerlich, das nächste Mal musst du als Erster beten, sonst nehmen die dir die Themen weg. Das heißt, ich habe immer erst überlegt, wie kommt es an, was mache ich entsprechend im Jugendkreis, wie wirkt das, wie kann ich Leute beeindrucken, wie gewinne ich die Aufmerksamkeit des Jugendleiters und solche Sachen. Was in dieser Woche bei mir passierte, war, dass ich das erste Mal das Wir als Realität erlebte. Ich habe erst gebetet und dann zugehört mit den anderen zusammen, was ich sage. Ich habe nicht meine Schokoladenseite gezeigt und eine Show abgezogen vor anderen, sondern ich war ich selbst. Und jetzt kam der Hammer. Je mehr ich echt wurde und keine Rolle spielte, desto herzlicher haben wir uns geliebt. Das war für mich völlig paradox. Das war völlig dialektisch. Ich habe bisher nur erfahren, dass man Anerkennung bekommt infolge von Anstrengung und Verhalten. So war es im Elternhaus, angepasstes Verhalten, das, was erwartet wird, das bringt Anerkennung. Eigene Wege werden nicht gelohnt. So war es in der Schule, zugegeben. Erster Tag Grundschule wurden wir alle angelächelt mit pädagogischer Güte. Nicht? Das heißt also, Willenswinkel und Vernunftswinkel waren oben und an der Tür wurden wir alle herzlich mit unseren Tüten begrüßt. Nachdem die uns aber kennenlernten 3 Wochen, wurden die Mädchen angelächelt. Und bei uns war das dialektische Lächeln, eine Seite willensbetont war noch oben, aber die Bauchseite war schon unten bei der Lehrerin, weil wir nicht mehr den Erwartungen entsprachen. So habe ich mir auch Gott vorgestellt. Genauer gesagt wie mein Lateinlehrer. Der Lateinlehrer war äußerst korrekt, kam nie betrunken, im Gegensatz zum Englischlehrer in den Unterricht, war auch nicht jähzornig wie der Turnlehrer, der damit Medizinbällen um sich schmiss, sondern immer korrekt, so habe ich mir Gott vorgestellt. Das heißt, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, habe gelernt, dann strahlte er mich an. Anerkennung, Beziehung. Habe ich das aber nicht getan, und ich will euch keine Show vormachen, nachdem ich es schon eben so schön eingeleitet habe, ich war ein ausgesprochen schlechter Schüler und habe erst später dann ein bisschen angezogen, eigentlich erst im Studium richtig losgelegt. Das heißt also, der Lateinlehrer konnte mit mir nicht viel anfangen. Beziehung läuft normalerweise menschlich in dieser Welt über Leistung und Anpassung. Wir üben Rollen ein. Und das ist unser Problem. Das heißt, wir sind geschaffen für ein Wir einer uneingeschränkten Anerkennung und Zuwendung. Die meisten aber von uns bekommen diese Anerkennung in ihren sozialen Beziehungen nicht, sondern immer nur das, was Psychologen eine konditionierte Annahme nennen. Deshalb ist es auch so schwer, Evangelium zu verkündigen. Wenn ich einem Menschen sage, Gott liebt dich, dann denkt er an seinen Lateinlehrer und sagt, okay, wenn ich so lebe, wie es Gott will, Bergpredigt, da hat Jesus noch nachgeklotzt, da hat er eins draufgelegt, 10 Gebote wären schon schwer genug, wenn ich so lebe, wie er es will, dann werde ich anerkannt, aber wehe mir, wenn nicht. Wenn ich sage, Gott liebt dich wie ein Vater, dann muss ich das so sagen, denn wir müssen ja Gott irgendwie persönlich denken. Das Problem ist nur, wenn mein Vater mich gar nicht geliebt hat. Wenn eine Frau erfahren hat, dass sie als Kind sogar von Vaterfiguren, von Männern missbraucht wurde, dann geht das in die vollkommen falsche Richtung. Nun kann ich feministisch sein und sagen, Gott liebt mich wie eine Mutter, aber seien wir ehrlich, Eva und Adam sind unsere Vorfahren. Nicht alle Mütter sind nur vollkommen, alle Väter unvollkommen. Das Problem stellt sich bei allen Menschen. Wir werden konditioniert geliebt. Was hat das mit Berufung zu tun? Berufung ist Begegnung. Berufung ist Begegnung Gottes mit einem Ich, einem Menschen. Und alles erfüllte Leben beginnt mit Begegnung. Wir wollen Berufung im Neuen Testament in dieser ersten Einheit uns vergegenwärtigen. Und ich habe mir für die erste Einheit das Lukasevangelium gewählt mit zwei Berufungsgeschichten. Und wir werden in der zweiten Einheit zu Matthäus gehen, damit ihr auch einen bunten Strauß bekommt. Für die, die ihre Bibel da haben, Lukas 5, 27 bis 32. Jesus hatte gerade erst angefangen zu wirken in Galiläa, im Umfeld seiner Heimat, wo er groß geworden war. Und danach ging Jesus, Lukas 5, 27, danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Hause, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Wir haben hier eine Erzählung, wie es das häufig gibt, die quasi eine Triangel, ein Dreieck darstellt. Jesus im Gegenüber zu Zöllnern und Sündern, namentlich dem erwähnten Levi, und den Schriftgelehrten und Pharisäern. Pharisäer, das war eine Parteiung, das war ein Gesprächskreis, das war eine Gruppe. Schriftgelehrte, das war mein Berufsstand, das waren die Theologen, die damals gleichzeitig noch Juristen waren. Und so gehörten viele dazu, also die Pharisäer, eine Gruppierung, man könnte sagen, wie die Pietisten oder die offene Kirche, nicht eine Interessengemeinschaft, und Schriftgelehrte, das waren die damaligen Profis. Was hier schon auffällt ist, wenn das eine Dreiecksgeschichte ist, dass Religion, das Glaube, nicht immer dasselbe will und nicht immer dasselbe bringt. Das heißt, wir haben hier Jesus als einen Vertreter des Glaubens an Gott, der in Konflikt kommt mit den Frommen. Das wird heute oft vergessen. Die strengsten Feinde Jesu waren die frömmsten der damaligen Zeit. Dass Religion nicht an sich Leben fördert, das haben wir schmerzhaft in der Politik der letzten Jahre gemerkt. Wenn im Namen Allahs Menschen hochgebombt werden, dann ist ganz klar, nicht jede Religion ist lebensfördernd. Aber auch nicht jeder Glaube, der sich auf den Vater Jesu Christi, den Gott des Alten Testamentes, bezieht, ist an sich schon lebensfördernd. Ja, ich kann sagen, nachdem ich so viele Gespräche mit so vielen Menschen geführt habe, auch nicht jeder Bezug auf Jesus Christus ist lebensfördernd. Es gibt Formen von christlicher Frömmigkeit, die dich im Leben nicht fördern, sondern zurückbringen, die dein Selbstbewusstsein nicht stärken, sondern es reduzieren. Und die spannende Frage ist, was ist denn das Kriterium? Worum geht es denn bei einem lebensfördernden Glauben? Wo werde ich das, was ich bin? Und wo kann Glaube mich krank machen, sodass Psychologen sogar davon sprechen, dass es ekklesiogene Neurosen gibt, also kirchlich-frömmigkeitsbedingte Störungen meiner Persönlichkeit. Jesus spricht einen Menschen an. Das ist das Erste. Ihr wolltet wissen, wie Berufungen im Neuen Testament funktionieren. Wir haben hier quasi das Raster. Das Erste, was jeweils berichtet wird, ist: Jesus kommt vorbei, kommt zu einem Menschen und sieht ihn an. Jetzt mal ehrlich, wenn ihr Zeugnis gebt, dann erzählt ihr, wie ihr zu Jesus gekommen seid. Ist eigentlich verdreht. Eigentlich müsste das Zeugnis beginnen: Jetzt erzähle ich euch, wie Jesus mich zum Glauben gebracht hat, wie Jesus zu mir gekommen ist. Der Punkt ist nämlich genau der: Wir können als Menschen nicht unser eigenes Leben begründen. Wir können nicht die Grundlage für unser Leben schaffen. Alles, beginnt damit, dass er auf uns zukommt, dass er uns anspricht, dass er uns sieht. Denkt nur bei Lukas an die Gleichnisse vom Verlorenen, das verlorene Schaf. Was hat das verlorene Schaf getan, um zum Hirten zu kommen? Überhaupt nichts hat es getan. Ein Schaf, das Panik kriegt, das sitzt nämlich nur noch zitternd da und ist stocksteif. Das waren die 3 Sekunden, die wir vorhin hatten, nicht? Bei der Vorübung, ach, da hinten sitzt du, ja. Die 3 Sekunden, aber ohne Entspannung. Das Beste, was ein Schaf noch schafft, wenn es auf einer Felsplatte irgendwo Angst kriegt, ist, alle 4 Beine in die 4 Windrichtungen mit Bauchnabel an der Festplatte unten festsaugen und dann mit dem Schwanz verzweifelt blöken und dann zittern. Nichts macht es. Noch nicht einmal, wenn du das Schaf findest, kann es laufen. Deshalb legt der Hirte es auf die Schultern. Ein verlorenes Schaf in Panik kannst du nur noch tragen. Der verlorene Groschen. Was hat der verlorene Groschen getan, um zu Gott zu kommen? Was hat der Groschen getan, um von der Frau gefunden zu werden? Ja, nichts. Er hat nicht mal geblinkt, denn es war stockfinster in der Bude, da gab es keine Fenster. Jetzt kommst du mir als Bibelkenner mit dem verlorenen Sohn. Der hat sich doch aufgemacht, als er Hunger hat. Hat gesagt, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und die haben massig zu essen und ich verhungere hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist Leistung. Da ist einer durch eigene Leistung zu Gott gekommen. Gottes Begegnung durch eigene Buße. Ja, weit gefehlt. Wie begründet der Vater das Fest den Knechten gegenüber? Er war verloren und hat nach Hause gefunden. Nee, und ist gefunden worden. Er war tot und ist zum Leben gekommen. Das Faszinierende ist, alles beginnt mit Gottes voraussetzungsloser Liebe. Gott hat sich in dich verguckt, da konntest du doch gar nicht gucken. Gott hat dich erwählt, da wusstest du noch gar nicht, dass es dich geben wird. Der Epheserbrief sagt es so schön, vor Grundlegung der Welt hatte Gott dich schon im Blick. Wo warst du da? Was hast du über dich gedacht? Was warst du? Wir waren noch gar nicht geboren. Wisst ihr, was mir mit 17 deutlich geworden ist? Ich kämpfe um meine Identität. Ich will erwachsen werden. Ich will raus aus diesem stockigen und komischen Bad Ems. Ich will weiterkommen in meinem Glauben. Ich will die Welt verändern, will was bewegen. Und ich habe gemerkt, Gott ist schon längst bei mir angekommen. Ich bin unterwegs und er ist schon lange bei mir. Ich habe kapiert, das Entscheidende ist schon vor 2000 Jahren geschehen. Da ist Christus in seinem Leben für mich gestorben und auferstanden. Und alles, was ich heute brauche, ist in dem Geschehen schon enthalten. Nicht werde, was du bist, sondern werde, was er für dich war und ist. Eine völlig neue Spur. Ich bin nicht nur einfach ich, sondern ich bin im Wir mit ihm. Ich darf mich von ihm her verstehen. Er schaut mich an. Das Zweite, was bei diesen geprägten Berufungsgeschichten auffällig ist, er sah, und jetzt kommt eine Beschreibung der Person, einen Zöllner mit Namen Levi. Namen kommen im Neuen Testament selten vor. Bei Heilungen zum Beispiel gibt es nur bei den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas, nur den Bartimäus, der mit Namen genannt wird. Lazarus dann noch im Johannesevangelium. Das heißt, es ist eine außergewöhnliche Sache, dass Namen im Neuen Testament von Menschen erwähnt werden. Hier kommen sie vor. Gott nennt uns beim Namen. Ich habe dich erwählt, bedeutet, ich kenne dich. Und es wird dann drittens derjenige, der berufen wird, in seiner Situation beschrieben. Hier ganz nebenbei, er sitzt dort an seiner Zollstation. Also ist er ein Zöllner. An anderer Stelle, sie flicken ihre Netze oder sie werfen ihre Netze aus. Also sind sie Fischer. Gott, er sieht mich, war das Erste. Zweitens, der Name wird genannt. Es geht um die konkrete Person. Es geht nicht um ein beliebiges, austauschbares Beispiel. Und drittens, Gott holt mich ab in der Situation, in der ich mich befinde. Und dieses Dritte kann man gar nicht hoch genug ansetzen. Denn wir haben es hier mit einem Zöllner zu tun. Wir haben es hier mit einem Zöllner zu tun. Was waren das für Leute? Nun, wir assoziieren Finanzbeamte, das geht schon in die richtige Richtung. Aber erst wenn wir Geld verdienen, vorher haben wir wahrscheinlich noch keinen Groll auf die. Da aber die Zöllner kollaborierten mit den Römern als Besatzungsmacht, waren sie gleichzeitig Schurken, denn sie haben mit einer Fremdmacht kollaboriert. Jetzt haben die aber sich nicht an Recht und Ordnung gehalten, sondern haben noch beduppt. Das heißt also, die haben die Leute betrogen. Um das Image eines Zöllners zu kriegen, musst du also mindestens einen Zuhälter oder einen Dealer dir vor Augen stellen. Nicht? Das war das Image, das die damals hatten. Jesus bleibt bei einem Zöllner stehen und holt ihn ab. Nun sagst du, ja, ganz so schlimm ist es nicht. Was hat denn der von der Lahö gehört? Wir sind doch hier keine Dealergemeinschaft und wir verprügeln auch nicht unsere Kinder oder Geschwister. Ganz so schlimm ist es doch bei mir gar nicht. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass Gott mich beruft, genauso wie ich bin. Seine Erwählung ist radikal voraussetzungslos. Gott nennt mich beim Namen und meint mich, nicht mein Image, nicht das, was ich leiste, nicht das, was ich sein will. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und er beruft mich, obwohl er mich kennt. Wir haben in der Psychologie und Pädagogik die Unterscheidung von bedingter und nicht bedingter Annahme, von konditionierter, nicht konditionierter Liebe. Und ich habe das eben schon mal aufgenommen, anspielend auf die Schulzeit. Was meine ich mit konditionierter Annahme? Nun, dass meine Zuwendung und Anerkennung eines Menschen an ihn und sein Verhalten gebunden ist. Das kann ein Verhalten sein im Sinne der Leistung, so bei Schulnoten. Das gibt es aber auch anders. Ihr kennt das im Jugendkreis, in der Gemeinde oder auch in der Schulklasse. Eine Frau entspricht dem Schönheitsideal des Augenblicks. 20 Männer verlieben sich in dieselbe Frau. Das ist unökonomisch, weil es viel sinnvoller wäre, jeder würde sich in eine verlieben und alle wären glücklich miteinander verbunden. Das ist aber die Ungerechtigkeit der Welt. Dasselbe gibt es umgekehrt dann auch. Das heißt, konditionierte Annahme ist abhängig von dem Ideal, das einer verkörpert. Eros nennt man das im Griechischen, eine Liebe, die so stark ist wie der Liebreiz, wie die Liebenswürdigkeit dessen, der geliebt wird. Je liebenswürdiger einer ist, je schöner einer ist, desto mehr Zuwendung und Anerkennung bekommt er. Konditionierte Annahme. Was ist nicht konditionierte Annahme? Das, was die meisten von uns vielleicht noch nie erlebt haben. Dass sich einer an dir freut, unter Absehung deiner Leistung, an dir selbst. Nicht an deiner guten Seite, sondern an dir selbst. Dass einer in der Lage ist, zwischen dir und deinem Verhalten zu unterscheiden, nicht zu trennen, zu unterscheiden. Dass Gott zu dir, dem Levi, sagt, ich rufe dich, ich begegne dir, ich anerkenne dich und nehme dich an. Und zwar, obwohl du Zöllner bist und mit deinem Zöllner sein. Das hat provoziert. Und deshalb sind die damaligen Frommen sofort gekommen und haben gesagt, halte mal, so geht das nicht. Die kannten auch Buße für Sünder. Aber die kannten nur konditionierte Annahme. Die haben gesagt, Levi, wenn du bereit bist, alles wieder gut zu machen, dein Leben in Ordnung zu bringen, dich einzufügen in unsere Erwartungen, in unsere Gesellschaft, wenn du dem entsprichst, was wir erwarten, dann sind wir bereit als Gegenleistung, dich bei uns anzunehmen. Das heißt, erst Lebensveränderung und Anpassung, dann Anerkennung. Konditionierte Annahme. Dass Jesus das ernst meint und umfassend meint, wird deutlich an dem Folgenden. Er feiert mit den erklärten Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft. Nun ist es so, dass wenn ihr studiert oder irgendwo in der Kantine esst, man heute mit Leuten zusammen ist, die man überhaupt nicht kennt. Man guckt sie auch gar nicht an beim Essen, nicht? Deshalb ist man manchmal froh, wenn Verteilblätter da sind, dass man nicht das Gegenüber angucken muss. Das heißt, bei uns ist Essen ganz unverbindlich. Hier schon ein bisschen anders, aber sonst im Alltag. In der Antike war das anders. Wenn ich mit einem gegessen habe, habe ich ihn akzeptiert, anerkannt. Das heißt, ich habe mich mit ihm verbunden. Essen stiftet Freundschaft, verbindliche Gemeinschaft. So ist es in der Antike. Deshalb ist das Gastrecht im Orient teilweise bis heute noch sehr hoch gehängt. Ich esse nicht mit jedem Beliebigen. Jesus hat mit Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft und nimmt sie an. Als Student hörte ich mal, war total fasziniert, wie weit das gehen konnte mit der Tischgemeinschaft und Verbindlichkeit. Wenn einer in der Wüste im Orient von Räubern verfolgt wurde und sah hinter irgendeiner Düne in der Wüste dort so ein paar Beduinenzelte, dann versuchte der sich in das Beduinenzelt zu retten und ist mit seinem nassen Finger an das Salz gegangen, das stand als wertvollstes in der Mitte des Zeltes auf dem Tisch auf dem Boden, und hat einmal am Salz geleckt. Wisst ihr, was das bedeutet hat? Die ganze Sippe pfiff sich zusammen, griff zur Knarre, schmiss sich in die Düne und hat ihn verteidigt. Warum? Es war ihr Freund. Er hat mit ihnen gegessen. Eine Extremform von Tischgemeinschaft. Wie flüchtiger kann man es gar nicht mehr machen. Was heißt es, wenn Jesus mit dir zu Tisch liegt? Die gehört zu mir. Die ist mein und ich bin ihr. Die ist im Wir mit mir und die oder der soll niemals mehr ohne mich sein. Das hat allerdings Murren ausgelöst. Jesus möchte im Wir mit mir sein. Er beruft mich zunächst einmal zu nichts anderem als zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft, zur Annahme. Und wenn ich tatsächlich mit 17 den Eindruck hatte, für mich beginnt das Leben jetzt, dann deshalb, weil ich in dieser kleinen Clique, waren wir 7 Leute plus minus, erlebte, was wir bedeutet, Gemeinschaft. Dass ich in der Tat, als ich überhaupt erst im Wir mich selber finde, ich brauche ein Gegenüber, um mich selbst zu erkennen. Und nicht irgendein Gegenüber, den Lateinlehrer hatte ich schon lange, das hat mir nichts geholfen, sondern ich brauche das liebende Gegenüber. Ich muss angenommen sein, wie ich bin, um überhaupt erst mich selbst annehmen zu können. Bevor ich andere lieben kann, muss ich die Erfahrung von Liebe überhaupt erst selber haben. Das hat mich umgeworfen. Jetzt mögt ihr sagen, was war denn das für ein Haufen da? Das gibt es ja selten, nicht, dass der solche Erkenntnisse hatte. Nein, nein, die war nicht vollkommen. Ich war ja auch nicht vollkommen. Nur einen von denen kenne ich heute noch und habe ihn neulich wieder getroffen. Wir haben lange Zeit auch Gemeindearbeit überregional zusammen gemacht. Die anderen habe ich ganz aus den Augen verloren. Der Clou ist der. In der menschlichen Gemeinschaft, wie Zachäus sie, wie der Levi sie hatte mit den anderen Zöllnern, in der menschlichen Gemeinschaft, wird uns die Liebe Gottes konkret. Und zwar folgendermaßen. Die menschliche Liebe ist unvollkommen. Aber sie ist konkret, erfahrbar und greifbar. Die Liebe Gottes ist zwar vollkommen, aber sie ist nicht abrufbar. Ich kann nicht einfach die Augen zumachen und dann fühle ich es auf Befehl. Das Seltsame ist in der Tischgemeinschaft mit Jesus und den anderen, die an ihn glauben, dass ich in der unvollkommenen menschlichen Gemeinschaft konkret erfahre, wie sehr Gott mich vollkommen liebt, obwohl er für mich nicht konkret greifbar ist. Es geht nicht darum, eine ideale Gemeinde zu finden, bei der alles stimmt. Das, was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass wir Gott brauchen zum Wir. Aber das wird uns in menschlicher Gemeinschaft vermittelt. Aber einen Haken gibt es doch noch. Wenn Gott voraussetzungslos und bedingungslos liebt, was ist dann eigentlich mit dem Glauben? Ist der Glaube, ist die Nachfolge nicht doch eine Bedingung? Das heißt, ist es nicht so, dass, wie gerne bei Evangelisationen gesagt wird, Gott wohl 9 Schritte auf mich zugekommen ist in seiner Liebe, aber jetzt muss ich den einen Schritt der Entscheidung, den einen Schritt des Glaubens alleine machen? Richtig ist an dem Bild, dass Gott sehr weit auf mich zugekommen ist. Das ist schon mal gebongt. Also 9-1. Auf der langen Steinbacher Höhe und beim Jubiläum konnte ich mich wieder vergewissern, wird die Gnade groß geschrieben. Also wenn du schon mal hier warst, ist dir das Bild zu schwach. Gut, werde ich es ein bisschen verschärfen. 999 Schritt ist Gott auf mich zugekommen. Aber einen Schritt muss ich jetzt in der Entscheidung selber gehen. Das ist die Bedingung. Und dann wird gerne gesagt, Gottes Liebe ist voraussetzungslos, aber nicht bedingungslos. Wie verstehe ich dann Glauben? Dann verstehe ich Glauben als eine ganz sublime, als eine ganz gemeine Art der Konditionierung. Das heißt, dann sage ich, Gott will zwar nicht mein Geld, zunächst mal noch nicht, weil ich ja eh noch keins habe, das kommt dann später. Gott will auch nicht meine Leistung, zunächst noch nicht, das kommt dann später. Also 10 Gebote muss ich nicht mehr halten, aber die Bergpredigt kriege ich näher aufs Auge gedrückt. Gott will nicht, dass ich irgendetwas leiste und religiös bin, aber er will meinen Glauben. Das heißt, er zwingt mich dazu, ganz spontan dankbar zu sein. Jetzt sei mal spontan dankbar, jetzt lieb mal freiwillig gezwungenermaßen. Das geht überhaupt nicht. Es stimmt nicht. Glaube ist nicht die Bedingung, die wir erfüllen müssen, damit Gott uns wirklich liebt. Sondern der Glaube ist die Art und Weise, in der Gott mir hier und jetzt schon das Wir, die Gemeinschaft mit ihm schenkt. Und das war genau das, was mir mit 17 klar wurde. Ich dachte vorher immer, ich muss meinen Beitrag leisten, um in der Liebe Gottes zu bleiben. Ich muss mich von mir aus entscheiden. Ja, natürlich muss ich mich entscheiden. Ich muss aufstehen, natürlich muss ich aufstehen. Aber von mir aus könnte ich es ja gar nicht, so wenig der Levi sein Leben ändern könnte. Nein, in Christus ist Gott nicht 999 Schritte auf mich zugekommen und den einen lässt er mich jetzt hängen, sondern er ging 1000 Schritte auf mich zu, hat mich bei der Hand gegriffen und hat gesagt, jeden Schritt, den du zu gehen hast, gehe ich mit dir und du mit mir. Dann kapierst du das erste Mal, was Evangelium bedeutet. Glaube bedeutet im Wir mit Christus leben, mich ganz von ihm her verstehen, mich von ihm ergreifen lassen. Entscheidet man sich dann? Ja. Hat sich Levi entschieden? Ja. Ist er aufgestanden? Ja. Aber das war nicht die Leistung, die als Voraussetzung gefordert wurde. Das war die Wirkung. Das ist faszinierend. Echte Liebe kennt keine Voraussetzungen und keine Bedingungen. Und gerade deshalb ist sie so folgenreich. Erinnert ihr euch, als ihr das erste Mal verliebt wart und bekamt dann von der Freundin den Freund Besuch? 10 oder 15 Jahre haben eure Eltern auf euch eingeredet, ihr sollt euer Zimmer aufräumen. Wenn aber der oder diejenige kommt, die euch alles bedeutet, dann erfüllt ihr in 5 Minuten das, was ihr vorher in 15 Jahren nicht gemacht habt. Nicht? Ein Junge, immer stinkend vor Schweiß, der Scheitel immer schräg gezogen oder gar nicht, nicht die immer die falschen Klamotten an, völlig vernachlässigt, plötzlich ist er verliebt. Dann entspricht er plötzlich dem, was die Mutter schon jahrelang in ihm gesehen hat und hat es nie auf ihn drauf gedroschen bekommen, nicht, weil er nicht bedingt geliebt werden wollte. Wenn wir Gottes Liebe als voraussetzungslos und bedingungslos erkennen, dann wird es folgenreich für uns sein. Das ist das Geheimnis der Berufung. Levi steht auf und verlässt alles. War das Bedingung? Nein, das war die Folge. Solange dein Glaube für dich teuer ist, in dem Sinne, dass er dich viel kostet, bist du ihm noch nicht begegnet. Solange es dir schwerfällt, die vielen Perlen zu verkaufen, hast du die große Perle noch nicht gesehen. Wenn du an deinem steinigen Acker immer noch hängst und sagst, oh, das ist aber teuer, an Christus zu glauben, Nachfolge hat ihren Preis, hast du noch nicht den Schatz im Acker gefunden. Nachfolge bedeutet nicht etwas weggerissen bekommen. Nachfolge bedeutet nicht anders können als loslassen, weil man etwas Größeres gefunden hat. Dass das nicht immer leicht ist, werden wir heute noch besprechen. Gar keine Frage. Dass wir das nicht immer fühlen und manchmal vom Kopf her uns wieder bewusst machen müssen, ist gar keine Frage. Aber das ist das Prinzip. Jesus sagt, es bedürfen doch die Gesunden nicht des Arztes, sondern die Kranken. Wir definieren uns durch unsere Stärken. Gott definiert uns durch seine Liebe. Und wie entwaffnend ist das? Kann man es einem Arzt übel nehmen, wenn er sich für Patienten interessiert? Wir versuchen uns vor Gott zu schminken und fragen uns, wie kann ich Gott wohlgefällig werden? Dabei bist du ihm schon wohlgefällig vor Grundlegung der Welt, lange bevor du geboren warst und so ekelig, wie du dich beim Rasieren im Spiegel heute Morgen gesehen hast oder beim Schminken und als du beides kombinieren musstest. Nicht? Also so, wie du dich da gesehen hast, Gott liebt dich und freut sich an dir. Wenn ich das mal kapiert habe, er bleibt bei mir stehen und strahlt mich an. Das tut er nur, weil er mich nicht kennt. Nein, er tut es, weil er mich kennt und weil er mich liebt. Das tut er nur trotz meiner Fehler. Nein, er tut es mit meinen Fehlern. Berufung bedeutet, von Gott angeschaut zu werden, abgeholt zu werden, wo wir sind. Und dann ist es ein Wesensmerkmal der Berufungsgeschichten, dass in der Tat diejenigen, die so angeschaut werden, aufstehen und ihr ganzes Leben ist verändert. Nicht als Leistung, sondern als Wirkung. Die Entdeckung des Wirs. Lebe, was du bist. Was bin ich denn? Ich bin vollkommen geliebt. Wie kommst du zur Lebensfreude? Indem du erkennst, dass Gott sich an dir freut, weil er dich liebt. Ist dir das je bewusst geworden? Es gibt im Alten Testament so schöne Stellen, bei Lukas 15 wird es auch betont, Zephania 3,17. Gott schaut dich an, dort zu Jerusalem gesagt, wir dürfen uns dazu zählen in Jesus Christus. Und er jubelt über dich. Jesaja 62, er schaut dich an, er hat Lust an dir. Und Lukas 15 steht genau bei den Gleichnissen des Verlorenen, da will Jesus die Gegner mitgewinnen. So wie der Hirte, wie die Frau, wie der Vater sich freut, freut sich der ganze Himmel über einen, der umkehrt, um sich lieben zu lassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn eine oder einer von euch heute neu erkennt, dass Glaube nicht Religion ist, sondern Glaube bedeutet, mich so vollkommen von Gott lieben zu lassen, mich anschauen zu lassen, ihn mir begegnen zu lassen. Und wenn einer von euch sagt, ich bin bereit, mich so lieben zu lassen, wie ich bin, das ist gar nicht so einfach. Aber wenn er das sagt, umkehrt zu diesem Angesicht Gottes, das mich liebt. Wisst ihr, was da los ist? Dann kommt heute Abend im Himmel keiner ins Bett. Die feiern durch. Ungeachtet aller Pflichten, die sie morgen haben. Das ist die Verheißung Gottes an dich. Du wirst von ihm berufen. Du wirst beim Namen genannt. Und das wird alles in deinem Leben ändern. Lebe, was du bist. Und das heißt, lebe, was du durch ihn und seine Liebe bist. Und das ist in jedem Fall alles mehr als das, was wir alle heute Morgen sind. Wir müssen nicht unseren geistlichen Puls fühlen, um zu wissen, wie leben wir. Du solltest den Herzschlag Gottes prüfen. Stille Zeit bedeutet nicht den eigenen Puls fühlen. Dann bist du immer noch in dich selbst verliebt und an dich selbst verloren. Dann bleibst du immer noch der Zöllner, der an seinem Tisch da rumsitzt. Sondern stille Zeit und Stille bedeutet Gottes Herzschlag fühlen und spüren, es schlägt immer noch für dich. Vielen Dank.